Willkommen zurück zu Sebastian Haffners Anmerkungen zu Hitler, zum zweiten Kapitel die Leistungen von Hitler und jetzt zum zweiten Teil. Wer mit Marx das entscheidende oder sogar das alleinige Merkmal des Sozialismus in der Sozialisierung der Produktionsmittel sieht, wird diese sozialistische Seite des Nationalsozialismus natürlich ableugnen. Hitler hat keine Produktionsmittel sozialisiert, also war er kein Sozialist. Damit ist für den Marxisten alles erledigt. Aber Vorsicht, so einfach ist die Sache nicht. Interessanterweise haben ja auch die heutigen sozialistischen Staaten es allesamt nicht bei der Sozialisierung der Produktionsmittel bewenden lassen, sondern große Mühe darauf verwendet, außerdem auch die Menschen zu sozialisieren, also sie möglichst von der Wiege bis zur Bahre kollektiv zu organisieren und zu einer kollektiven sozialistischen Lebensführung zu nötigen, sie fest in eine Disziplin einzuordnen. Es fragt sich durchaus, ob das nicht, trotz Marx, die wichtigere Seite des Sozialismus ist. Man ist daran gewöhnt, in den Gegensatzkategorien Sozialismus und Kapitalismus zu denken. Aber richtiger, jedenfalls wichtiger, ist es wahrscheinlich, den Gegensatz zum Sozialismus im Individualismus zu sehen und nicht im Kapitalismus. Eine Art Kapitalismus ist nämlich der Sozialismus im Industriezeitalter ganz unvermeidlich ebenfalls. Auch ein sozialistischer Staat muss Kapital akkumulieren, erneuern und erweitern. Die Arbeits- und Denkweise eines Managers oder Ingenieurs ist im Kapitalismus und im Sozialismus genau die gleiche. Und Fabrikarbeit ist auch in einem sozialistischen Staat unvermeidlich entfremdete Arbeit. Ob die Maschine und das Fließband, die er bedient, einem privaten Konzern oder einem volkseigenen Kombinat gehören, macht für den Arbeiter bei seiner Arbeit keinen erkennbaren praktischen Unterschied. Aber einen sehr großen Unterschied macht es, ob er nach der Arbeit sich selbst überlassen bleibt oder ob er vor den Fabriktoren ein Kollektiv, man kann auch sagen eine Gemeinschaft, auf ihn wartet. Mit anderen Worten, wichtiger als die Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit, an der in einer Industriewirtschaft wahrscheinlich unter keinem System etwas Entscheidendes zu ändern ist, ist die Entfremdung des Menschen von seinen Mitmenschen. Noch anders gesagt, wenn das Ziel des Sozialismus die Beseitigung menschlicher Entfremdung ist, dann erreicht die Sozialisierung der Menschen dieses Ziel weit eher als die Sozialisierung der Produktionsmittel. Diese beseitigt vielleicht eine Ungerechtigkeit, allerdings, wenn die letzten 30 oder 60 Jahre irgendetwas beweisen, auf Kosten der Effektivität. Jene beseitigt wirklich eine Entfremdung, nämlich die Entfremdung der Großstadtmenschen voneinander, allerdings auf Kosten der individuellen Freiheit. Denn Freiheit und Entfremdung sind ebenso zwei Seiten derselben Medaille wie Gemeinschaft und Disziplin. Sprechen wir konkret. Worin sich das Leben der riesigen Mehrheit von Deutschen, die keine rassisch oder politisch Ausgeschlossenen und Verfolgten waren im Dritten Reich, von dem Leben im vorhitlerischen Deutschland und auch von dem in der Bundesrepublik unterschied, worin es aber dem Leben in der DDR gleicht wie ein Ei dem anderen, das war, dass es sich zum allergrößten Teil in außerfamiliären Gemeinschaften oder Kollektiven abspielte, an denen für die meisten, ob die Mitgliedschaft nun offizieller Zwang war oder nicht, praktisch kein Vorbeikommen war. Das Schulkind gehörte zum Jungvolk, wie heute in der DDR zu den jungen Pionieren. Der Heranwachsende fand ein zweites Zuhause in der Hitlerjugend, wie in der freien deutschen Jugend. Der Mann im rüstigen Alter trieb Wehrsport in der SA oder SS, wie in der Gesellschaft für Sport und Technik. Die Frau betätigte sich in der deutschen Frauenschaft, dem Demokratischen Frauenbund, und wer es zu etwas gebracht hatte oder bringen wollte, gehörte in die Partei, damals im Dritten Reich wie heute in der DDR. Von den hunderterlei nationalsozialistischen bzw. sozialistischen Berufs-, Hobby-, Sport-, Bildungs- und Freizeitvereinigungen, Kraft durch Freude, Schönheit der Arbeit nicht zu reden. Selbstverständlich, die Lieder, die gesungen und die Reden, die gehalten werden, waren damals im Dritten Reich andere als heute in der DDR. aber die Beschäftigungen, das Wandern, Marschieren und Kampieren, das Singen und Feiern, das Basteln, Turnen und Schießen waren nicht zu unterscheiden, ebenso wenig die unleugbaren Geborgenheits-, Kameradschafts- und Glücksgefühle, die in solchen Gemeinschaften gedeihen. Hitler war darin unzweifelhaft Sozialist, ein sehr leistungsstarker Sozialist sogar, dass er die Menschen zu diesem Glück zwang. War es ein Glück? Oder wurde der Zwang dazu auch wieder als Unglück empfunden? Die Menschen in der heutigen DDR streben oft von ihrem Zwangsglück fort. Aber wenn sie dann in die Bundesrepublik kommen, klagen sie ebenso oft über das Alleingelassensein, das die Kehrseite der individuellen Freiheit ist. Es wird im Dritten Reich oft ähnlich damit gestanden haben. Wir wollen die Frage, ob der sozialisierte Mensch glücklicher ist oder der individuell Lebende, hier nicht entscheiden. Der Leser wird überhaupt vielleicht mit Befremden gemerkt haben, dass wir in diesem Kapitel, das von den Leistungen Hitlers handelt, mit Werturteilen sehr zurückgehalten haben. Das liegt in der Sache. Leistungen sind als solche moralisch neutral. Sie können nur gut oder schlecht sein, nicht gut oder böse. Hitler hat vieles Böse getan und wir werden in späteren Kapiteln mehr als genug Gelegenheit haben, ihn moralisch zu verdammen. Aber man soll ihn nicht aus den falschen Gründen verdammen. Ein Fehler, der sich seiner Zeit schwer gerecht hat und der auch heute noch oft begangen wird. Macht mir den Teufel nur nicht klein. Die Versuchung war immer groß, Hitler, der ja seine meskinen und lächerlichen Seiten hatte, zu unterschätzen. Sie ist es heute, da er gescheitert ist, erst recht. Man sollte ihr nicht zu schnell nachgeben. Gewiss zögert man mit Recht, ihn einen großen Mann zu nennen. Gar nicht groß sind die bloßen kräftigen Ruinierer, sagt Jakob Burckhardt, und als ein kräftiger Ruinierer hat sich Hitler ja erwiesen. Aber ohne jeden Zweifel hat er sich auch und nicht nur im Ruinieren als eine Leistungskanone größten Kalibers erwiesen. Ohne seine durchaus ungewöhnliche Leistungskraft wäre zwar die Katastrophe, die er zustande brachte, weniger gewaltig ausgefallen. Aber man darf nicht außer Acht lassen, dass sein Weg in den Abgrund über hohe Gipfel führte. Joachim Fest stellt in der Einleitung zu seiner Hitler-Biografie ein interessantes Gedankenexperiment an. Er schreibt: Wenn Hitler Ende 1938 einem Attentat zum Opfer gefallen wäre, würden nur wenige zögern, ihn einen der größten Staatsmänner der Deutschen, vielleicht den Vollender ihrer Geschichte, zu nennen. Die aggressiven Reden und Mein Kampf, der Antisemitismus und das Weltherrschaftskonzept wären vermutlich als Fantasiewerk früher Jahre in die Vergessenheit geraten. 6,5 Jahre trennten Hitler von diesem Ruhm. 6 Jahre, wie Fest an anderer Stelle seines Buches schreibt, mit grotesken Irrtümern, Fehlern über Fehlern, Verbrechen, Krämpfen, Vernichtungswahn und Tod. Nun meint Fest gewiss nicht, dass die Irrtümer, Fehler und Verbrechen Hitlers erst in den letzten 6 Jahren begangen wurden. Gerade Fest hat in seinem Buch hervorragend herausgearbeitet, wie tief ihre Wurzeln bis in Hitlers Frühzeit zurückreichen. Andererseits hat Fest vollkommen recht damit, dass sie sich erst in der zweiten Hälfte seiner Herrschaft voll auswirkten oder entfalteten, in der ersten aber durch unerwartete und von Hitler selbst nur vorbereitend gemeinte Leistungen und Erfolge überdeckt waren. Auch damit hat Fest recht, dass der Herbst und Winter 38/39 den Scheitelpunkt der hitlerschen Laufbahn darstellte. Bis dahin war es ständig aufwärts mit ihm gegangen. Von nun an bereitete er selbst Abstieg und Absturz vor. Sicher hätten die meisten Deutschen, wenn er damals einem Attentat oder einem Unfall oder einem Herzinfarkt zum Opfer gefallen wäre, geglaubt, einen ihrer größten Männer an ihm verloren zu haben. Aber hätten sie damit recht gehabt? Und würde man heute über einen 1938 verstorbenen Hitler rückblickend noch so denken? Wir meinen, nein. Und das aus zwei Gründen. Der erste ist, dass Hitler zu dem Krieg, der alle seine vorangehenden Leistungen aufs Spiel setzen musste, bereits im Herbst 1938 entschlossen war. Schon im September 1938 hatte Hitler Krieg gewollt und noch in den Bormann-Diktaten vom Februar 1945 hat er bedauert, dass er ihn nicht damals begonnen hatte. Zitat: Vom militärischen Standpunkt aus waren wir daran interessiert, ihn, den Krieg, ein Jahr früher zu beginnen. Aber ich konnte nichts machen, da die Engländer und Franzosen in München alle meine Forderungen akzeptierten. Zitat Ende. Und schon im November 1938 hatte er in einer Rede vor den Chefredakteuren der Inlandpresse zugegeben, dass alle seine Friedensversprechungen der vorangehenden Jahre Blendwerk gewesen waren. Ein Auszug aus der Rede. Die Umstände haben mich gezwungen, jahrelang fast nur vom Frieden zu reden. Nur unter der fortgesetzten Betonung des deutschen Friedenswillens und der Friedensabsichten war es mir möglich, dem deutschen Volk die Rüstung zu geben, die immer wieder für den nächsten Schritt als Voraussetzung notwendig war. Es ist selbstverständlich, dass eine solche jahrelang betriebene Friedenspropaganda auch ihre bedenklichen Seiten hat. Denn sie kann nur zu leicht dahin führen, dass sich in den Gehirnen vieler Menschen die Auffassung festsetzt, dass das heutige Regime an sich identisch sei mit dem Entschluss und dem Willen, einen Frieden unter allen Umständen zu bewahren. Das würde aber nicht nur zu einer falschen Beurteilung der Zielsetzung dieses Systems führen, sondern es würde vor allem auch dahin führen, dass die deutsche Nation mit einem Geist erfüllt wird, der auf die Dauer des Defaitismus gerade die Erfolge des heutigen Regimes wegnehmen würde und wegnehmen müsste. Zitat Ende. Gewunden ausgedrückt, aber deutlich genug. Im Klartext heißt es, dass er nicht nur das Ausland, sondern auch die Deutschen mit seinen Friedensreden jahrelang irregeführt hatte. Und die Deutschen hatten ihm geglaubt. Ihre Revisionswünsche waren befriedigt. Sie gingen 1939 nicht, wie 1914, mit Begeisterung in den Krieg, sondern mit Bestürzung und Niedergeschlagenheit. Mindestens zur Hälfte hatten Hitlers Leistungen der Jahre 33 bis 38 ihre Wirkung gerade auch dem Umstand verdankt, dass sie ohne Krieg vollbracht worden waren. Hätten die Deutschen gewusst, dass sie immer nur der Kriegsvorbereitung gedient hatten, viele von ihnen hätten vielleicht doch anders darüber gedacht. Und hätten sie es auch nur später erfahren, die Geschichtsforschung hätte schwerlich vermeiden können, es zutage zu fördern, wäre ihnen Hitler wirklich noch als einer ihrer Größten erschienen? Es lohnt sich aber, Fests Gedankenexperiment noch in einer anderen Richtung weiterzuführen. Sicher. Bei der Nachricht von Hitlers plötzlichem Tod im Herbst 38 hätten die meisten Deutschen zunächst das Gefühl gehabt, einen ihrer größten Staatsmänner verloren zu haben. Dieses Gefühl hätte aber wahrscheinlich nur wenige Wochen vorgehalten. Denn dann hätten alle mit Schrecken gemerkt, dass sie kein funktionierendes Staatswesen mehr besaßen, dass Hitler es in aller Stille bereits 1938 zerstört hatte. Wie wäre es denn weitergegangen? Hitler hatte 1938 keine Nachfolger und es gab keine Verfassung, nach der ein Nachfolger hätte gewählt werden können und keine Institutionen, die das unbezweifelbare Recht und die unbezweifelbare Macht gehabt hätten, einen zu stellen. Die Weimarer Verfassung galt längst nicht mehr, sie war aber auch nie durch eine andere ersetzt worden. Dem Staat fehlten folglich die Organe, durch die er sich ein neues Oberhaupt hätte geben können. Die möglichen Nachfolgekandidaten stützten sich jeder auf einen Staat im Staate. Göring auf die Luftwaffe, Himmler auf die SS, Hess auf die Partei, von der man bei dieser Gelegenheit bemerkt hätte, dass sie eigentlich schon fast so funktionslos geworden war wie die SA. Und dann gab es ja auch noch das Heer, dessen Spitzengenerale eben noch im September 38 beinahe zum Putsch bereit gewesen waren. Alles in allem ein staatliches Chaos, das nur durch die Person Hitlers zusammengehalten und verdeckt wurde und durch den Wegfall dieser Person schonungslos enthüllt worden wäre. Und dieses Chaos war Hitlers Schöpfung, wenn man so will, seine Leistung, eine Zerstörungsleistung, die bis heute kaum bemerkt worden ist, weil sie zum Schluss in einer noch umfassenderen Zerstörung auf- und unterging. Wir sind früher bei der Betrachtung von Hitlers Leben auf die ziemlich ungeheure Tatsache gestoßen, dass er seinen politischen Zeitplan seiner persönlichen Lebenserwartung unterordnete. Jetzt stoßen wir aus einer ganz anderen Richtung auf etwas Ähnliches, nämlich, dass er die Funktionsfähigkeit des Staates zugunsten seiner persönlichen Allmacht und Unersetzlichkeit bewusst zerstörte, und zwar von Anfang an. Die Funktionsfähigkeit eines Staates beruht auf seiner Verfassung, die eine geschriebene und ungeschriebene sein kann. Das Dritte Reich aber hatte spätestens seit dem Herbst 34 weder eine geschriebene noch eine ungeschriebene Verfassung, weder kannte und achtete es Grundrechte, die die Staatsmacht gegenüber dem Bürger beschränkten, noch besaß es auch nur das unentbehrliche Minimum an Verfassung, nämlich eine Geschäftsordnung des Staates, die die Befugnisse der verschiedenen Staatsorgane gegeneinander abgrenzt und dafür sorgt, dass ihre Tätigkeiten sinnvoll ineinander greifen. Hitler hatte im Gegenteil absichtlich einen Zustand hergestellt, in dem die verschiedenen eigenständigen Machtträger unabgegrenzt, miteinander konkurrierend und einander überschneidend, nebeneinander und gegeneinander standen und nur er selbst an der Spitze von allen. Nur so konnte er sich selbst die vollkommen unbeschränkte Handlungsfreiheit nach allen Seiten sichern, die er haben wollte. Denn er hatte das vollkommen richtige Gefühl, dass jede verfassungsmäßige Ordnung die Macht auch des mächtigsten Verfassungsorganes einschränkt. Mindestens stößt sich auch der mächtigste Mann eines Verfassungsstaats an Zuständigkeiten. Er kann nicht allen alles befehlen. Und mindestens ist dafür gesorgt, dass es auch ohne ihn weitergehen kann. Beides aber wollte Hitler nicht und deswegen schaffte er jede Verfassung ersatzlos ab. Er wollte nicht der erste Diener eines Staates sein, sondern der Führer, ein absoluter Herr. Und er erkannte richtig, dass absolute Herrschaft nicht in einem intakten Staatswesen möglich ist, sondern nur in einem gebändigten Chaos. Deswegen ersetzte er von Anfang an den Staat durch ein Chaos. Und man muss ihm zugestehen, dass er es, solange er lebte, zu bändigen verstand. Sein Tod allerdings hätte auch schon auf der Höhe seines Erfolgs im Herbst 1938 das Chaos, das er geschaffen hatte, offenbart und damit seine Nachkommen denn doch wohl kompromittiert. Es gab noch etwas anderes, das Hitler zur Staatszerstörung anhielt. Bei genauer Beschäftigung mit Hitler entdeckt man an ihm einen Zug, den man als Festlegungsscheu, vielleicht noch besser als Scheu vor jeder Endgültigkeit bezeichnen kann. Es ist, als ob etwas in ihm ihn davor zurückschrecken ließ, nicht nur seiner Macht durch eine staatliche Ordnung, sondern sogar seinem Willen durch eine feste Zielsetzung Grenzen zu setzen. Das Deutsche Reich, das er übernahm, und selbst das Großdeutsche Reich, zu dem er es 1938 erweiterte, war ihm ja nie etwas, das er zu festigen oder zu bewahren hatte, sondern immer nur Sprungbrett zu einem ganz anderen, viel größeren Reich, das vielleicht gar kein deutsches Reich mehr sein würde, sondern ein großgermanisches und dem er in Gedanken nicht einmal geografische Grenzen setzte. Nur eine ständig vorrückende Wehrgrenze, die vielleicht an der Wolga, vielleicht am Ural, vielleicht auch erst am Pazifik einrasten sollte. Wenn er sich in der schon mehrfach zitierten Rede vom 28. April 1939 rühmte, er habe die wörtlich tausendjährige historische Einheit des deutschen Lebensraumes wiederhergestellt, Zitat Ende, sprach er nicht aus, was er wirklich dachte. Der Lebensraum, auf den er aus war, lag weit im Osten und er war nicht historisch, sondern futuristisch. Viel eher ließ er ein Stück seines wirklichen Denkens in der ebenfalls bereits zitierten Rede vom 10. November 1938 durchblicken, als er, Zitat, von dem immer wieder nächsten Schritt, Zitat Ende, sprach, für den man das deutsche Volk innerlich bereit machen müsse. Wenn aber jeder Schritt nur Vorbereitung zum immer wieder nächsten sein sollte, gab es keine Veranlassung, irgendwo Halt zu machen und Erreichtes oder gar nur Vorgefundenes dauerhaft als Staat zu befestigen. Im Gegenteil, das Feste musste beweglich gemacht und ins Rollen gebracht, alles musste auf Vorläufigkeit gestellt werden und aus dieser Vorläufigkeit heraus ganz automatisch auf ständige Veränderung, Vergrößerung, Erweiterung drängen. Das Deutsche Reich musste aufhören, Staat zu sein, um ganz Eroberungsinstrument werden zu können. Es gibt in dieser Hinsicht keinen größeren Gegensatz als den zwischen Hitler und Bismarck, der zum Friedenspolitiker wurde, als er das Erreichbare erreicht hatte. Aber auch ein Vergleich mit Napoleon ist hier lehrreich. Napoleon ist wie Hitler als Eroberer gescheitert, aber von seinen Leistungen als französischer Staatsmann ist vieles erhalten geblieben. Seine großen Gesetzgebungswerke, sein Erziehungssystem, ja auch sein straffer Staatsbau mit seinen Departements und Präfekten steht heute noch, wie er ihn hingestellt hat, trotz aller seitherigen Veränderungen der Staatsform. Hitler hat keinen Staatsbau hingestellt und seine Leistungen, die 10 Jahre lang die Deutschen überwältigten und die Welt in Atem hielten, sind ephemer und spurlos geblieben. Nicht nur, weil sie in einer Katastrophe endeten, sondern weil sie nie auf Endgültigkeit angelegt waren. Hitler war als purer Leistungsathlet vielleicht sogar noch stärker als Napoleon. Aber eines war er nie: ein Staatsmann. Das war der zweite Teil von Sebastian Haffners Anmerkungen zu Hitler unter dem Thema Leistungen. Morgen geht es dann weiter mit dem dritten Kapitel. Es ist überschrieben mit Erfolge. Spannend ist ja, dass Sebastian Haffner Erfolge und Leistungen unterscheidet. Ihr dürft also gespannt sein, was Sebastian Haffner als Erfolge Hitlers ansehen wird. Bis dahin, bleibt behütet.